Gottes sein.
Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen?
Was nennst du mich gut? Gut ist Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, du sollst Vater und Mutter ehren.
All das habe ich getan seit meiner Jugend.
Eines fehlt ja noch. Verkaufe alles, was du hast. Gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und folge mir nach. Wie schwer ist es, dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt? Es ist schwerer, als dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht.
Die Geschichte vom reichen Jüngling. Da kommt ein reicher junger Mann eben zu Jesus. Er fällt vor Jesus auf die Knie. Er hat eine Frage, die brennt ihm wirklich, er meint es wirklich ernst. Er fragt Gott, er fragt Jesus, was kann er tun? Kann er denn was tun? Ja, Kinder, kann er was tun? Nee. Dann sagt Jesus zu ihm, du kennst doch die Gebote. Im Römer 10, Vers 5 lesen wir, denn Mose schrieb, dass man alle Gebote des Gesetzes erfüllen muss, um durch das Gesetz vor Gott gerecht zu werden. Alle Gebote. Und in der Bibel steht auch, wenn du eines der Gebote brichst, hast du das ganze Gesetz gebrochen. Ist es möglich, kein Gebot zu brechen?
Nein.
Nee. Es ist unmöglich, das Gesetz zu erfüllen. Das Gesetz dient dazu, dass man die Sünde erkennt. Dass man erkennt, ich schaff's ja wirklich nicht alleine. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Okay, man könnte theoretisch gerecht werden, aber praktisch, es geht nicht. Der Mann erwidert aber, als er das hört von Jesus, ja, seit meiner Jugend an habe ich das gehalten, also ich halte mich dran. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Ich habe mich gefragt, hat er das echt so gemeint? War er wirklich der Meinung, er hat keines der Gebote gebrochen? Ich habe mir überlegt, vielleicht hat er sich immer mit der falschen Leute verglichen, wenn er sich natürlich mit dem vergleicht, der im Gefängnis sitzt, der gemordet hat. Dann hat er das Gesetz nicht gebrochen, weil er ist ja kein Mörder. Aber vielleicht hat er zu jemandem gesagt, du Dummkopf oder du Blödmann oder du kannst mich mal oder irgend sowas. Und da sagt Jesus auch ganz klar, wer das sagt, das ist wie töten. Also hat es gebrochen. Vielleicht hat er nur ein bisschen eine schönere Denkweise über sich selber gehabt, kam mir dann so bekannt vor, euch auch. Oder er war ein Pharisäer, der auch für das Gesetz gelebt hat, der sehr selbstgerecht war, weil die haben sich wirklich bemüht und sie haben es auch geschafft, wirklich alles zu befolgen, so gut wie möglich. Sie sind dann auf der Herzensseite volle Kanne runtergefallen, weil sie wurden eben selbstgerecht. Aber auf jeden Fall, dieser junge Mann, er hatte trotzdem, dass er diese ganzen Gebote, er der Meinung war, hat sie gehalten, er hatte keine Heilsgewissheit, stimmt's? Er hat gesagt, was muss ich tun, was muss ich denn noch tun, um das ewige Leben zu bekommen? Irgendwie hat es in ihm, er hatte eine echte Unruhe. Das merkt man so richtig an und mir gefällt das so, im Markus-Evangelium steht die Geschichte noch, in Matthäus auch, ich habe jetzt die aus Lukas genommen und in Markus steht, da sah Jesus den Mann voller Liebe an, wie er da vor ihm auf die Knie geht, diese Demutshaltung einnimmt, dieses wirklich sich vor ihm beugen, er nennt ihn gut, er nennt ihn Meister, Er hat es echt ernst gemeint. Er war echt auf der Suche. Hey, und das gefällt Jesus. Er wusste dem Mann was ernst. Er wollte es irgendwie schaffen, zu diesem Gott zu kommen. Und dann sagt Jesus zu ihm, es gibt noch eines, das dir fehlt. Er soll alles verkaufen. Er soll es den Armen geben und damit er sich einen Schatz im Himmel, damit er einen Schatz im Himmel hat. Heißt es jetzt, dass Gott will, dass alle, die hier Häuser haben, ihre Häuser erstmal verkaufen, Autos, alles, aller Besitz verkaufen? Könnte man jetzt ja auch auslegen, diese Bibelstelle, aber das meint Jesus hier nicht. Es geht ihm um das Herz, woran das Herz hängt. Und Jesus kannte diesen Mann sehr, sehr genau. Er hat ihm in sein Herz geschaut und er hat gesehen, dieser Mann, der hängt an seinem Besitz. Der hängt an seinem Geld mehr als an allem anderen. Er wusste, dass der Mann sein Geld liebte. Und genau das war das Problem. Besitz zu haben war nicht das Problem, aber dass das Geld ihm wichtiger war als Gott, das war das Problem. In Matthäus 6, Vers 19 bis 21, da steht, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Ich habe mich dann gefragt, was sind denn diese Reichtümer im Himmel? Was können wir denn sammeln? Was heißt das denn? Und dann kam ich drauf, was nennt Gott überhaupt reich? Was, wenn das Wort reich fällt, hat jeder sofort irgendwie, vielleicht denkt er an eine Truhe voller Gold oder einen Piratenschatz, vielleicht ihr Kinder oder ihr Erwachsene, ihr denkt an reich sein, also mindestens Geld genug auf dem Konto, sodass ich mir überhaupt keine Sorgen machen muss, wie ich mein Holz bezahle. Das muss mindestens drauf sein oder all das. Was nennt aber Gott reich? Weil Gottes Maßstab ist so ein ganz anderer wie der in dieser Welt. Und wir haben auch, als Hartwig da war, dieses in der Furcht des Herrn leben heißt, ich erkenne seinen Maßstab an. Ich lebe nach Gottes Maßstab. Und das, was Jesus wichtig ist, ist mir auch wichtig. Und das, was Gott nicht wichtig ist, was mir vielleicht bisher sehr wichtig war, nee, das stelle ich hinten an. Weil in der Furcht des Herrn leben heißt, Gott anzuerkennen, dass er Gott ist und dass er sagt, wo es lang geht. Und bei diesen Reichtümern im Himmel, auch da gibt's keine Liste, die man irgendwie abhaken kann. Also mindestens sonntags in die Kirche gehen, ist ja Logo. Einmal am Tag Minimum die Losung oder eine Bibel lese. Also ein Bibelvers täglich auf jeden Fall. Oder irgendeine Liste. Nee, die gibt's nicht. Das hat auch was wieder mit dem Herzen zu tun. Ja, es geht wie immer ums Herz. Und Reichtümer sammeln, das ist eigentlich ein Lebensstil. Und da kam ich auf der Römer 12, Vers 2. Da steht, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Hey, das ist möglich. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Nämlich, es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Und dann sammeln wir Reichtümer, wenn wir das machen, was Gott will. Dazu gehört auch dieses Heilwerden, das, was gerade der Dirk auch gesagt hat, dass man bereit ist, dass man sagt, okay, in mir, es wehrt sich alles gegen Vergebung, aber ich weiß, ich muss vergeben, ich bin dein Kind, ich muss einfach dir vergeben. Und bei jeder Vergebung, die wir aussprechen, das ist wie ein Sammeln der Reichtümer, weil wir in dem Moment das machen, was Gott von uns will, weil wir uns in dem Moment runterstellen. Als der Mann das hörte, wurde er traurig, er wurde betrübt, er war getroffen, er war betroffen. Vielleicht hat er erwartet, habe ich alles gehalten seit meiner Jugend. Jetzt sagt Jesus, Junge, Ich bin stolz auf dich. Ich kenne dich. Das stimmt, was du sagst. Du hast dich an diese Gebote sowas von gehalten. Hey, du liebst dein Geld, aber Mann, gib doch ein bisschen mehr als der Zehnte einfach dann ins Reich Gottes. Dann machen wir die Sache, okay? Weil dein Geld, das können wir schon brauchen in unserer Gemeinde. Hey, das ist schon okay, ja? Du bist ganz okay so. Du brauchst mir auch nicht nachzufolgen. Reicht, wenn du mich immer wieder mal hörst, meine Predigten anhörst oder sowas, passt schon. Nee, Jesus sagt, verkauf, was du hast, folge mir nach. Das war zu viel für den Mann. Das hat er, wahrscheinlich hat er es nicht erwartet eben. Auf jeden Fall hat er sich umgedreht und ist weggegangen. Denn sein Besitz war ihm wichtiger als Gott. Er wollte unbedingt zu Gott kommen. Aber das aufzugeben, sein Besitz aufzugeben, dazu war er nicht bereit. Und ist es euch auch so gegangen, dass ihr drüber nachgedacht habt oder dass euch der Gedanke kam, hey, Jesus hat ihn gehen lassen. Er ist nicht hinterher, halt, bevor du weggehst. Nee, komm nochmal. Mensch, vielleicht, er ließ ihn gehen. Und Jesus sah ihm nach, wie er wegging. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, bevor ein Reicher in Gottes Reich kommt, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Also die Vorstellung an sich ist schon sehr witzig. Ich meine, darüber gibt es viele Theologien. Eine Theologie besagt, dass da von einem Tor gab es noch so ein Seitentor, und das hat man Nadelöhr genannt. Und da war noch die Möglichkeit, dass man vielleicht ein Kamel irgendwie durchquetschen konnte. Man versucht ja immer irgendwie, das noch einigermaßen vernunftsmäßig auf die Reihe zu kriegen, was man liest, zum Teil in der Bibel. Eine andere Theologie besagt, Mensch, da war ein Übersetzungsfehler. Anstatt Kamel hat man ein Buchstabe, könnte man auch als A lesen, Kamelos oder Kami, ach, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ein Buchstabe war das. Das heißt eigentlich dickes, festes Tau, ein dickes Seil. Also nur damit man das ein bisschen besser auf die Reihe kriegt, wobei man so ein fettes Tau auch nicht durch ein Nadelöhr kriegen würde. Ja, geschweige denn ein Kamel durch ein Nadelöhr, wenn das wirklich dieses Tor, das man ab dem Mittelalter tatsächlich so genannt hat, aber zur Zeit Jesu das noch gar nicht gab, diese Nebentore. Auf jeden Fall, egal wie, Jesus, was will er denn damit sagen, mit diesem Kamel durch das Nadelöhr zu ziehen? Dass es unmöglich ist, diese Unmöglichkeit, dass auch ein reicher Mann war damals von Gott gesegnet, dem war so viel möglich. Wenn jemand reich war, der konnte sich ja alles leisten. Aber das Reich Gottes eben nicht. Das wollte Jesus sagen. Wir finden in der Bibel viele Warnungen, ganz viele Verse über Geld und Reichtum. Und ich habe jetzt einfach mal 3 rausgepickt. In der Psalme schreibt David, versuche nicht, dich durch Ausbeutung oder Raub zu bereichern. Und wenn du reich wirst, dann mach den Reichtum aber nicht zu dem Wichtigsten in deinem Leben. Also es geht um die Herzenshaltung auch zu dem Geld. Geld ist was Wunderbares, wenn man davon hat, weil man davon abgeben kann, weil man andere wiederum helfen kann. Aber man soll das Geld nicht an oberste Stelle setzen. Oder in Matthäus 13, das ist das Gleichnis von den verschiedenen Samen, die ausgestreut worden sind. Und da sind die Dornen, und die Dornen stehen eben für Reichtum. Dieser Verlockung des Reichtums, wo dann die Saat, das Wort Gottes, erstickt werden kann, weil man den Reichtum für wichtiger nimmt. Oder in 1. Timotheus 6, Vers 9, da schreibt der Paulus an der Timotheus eine Warnung oder einen Tipp oder eine Weisheit. Er sagt, Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztendlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Wie viele Menschen sind spielautomatensüchtig zum Beispiel. Die stecken ihren ganzen Lohn zum Teil rein in den Kasten mit dem Wunsch, endlich mal den dicken Reibach zu machen. Endlich mal, dass sie diese Münzen da unten rausklinkern. Oder Lotto oder weiß der Geier was. Wir sollen unser Herz nicht an dieses Geld einfach hängen. Und als die Umstehenden das hörten, sagten sie, was, wenn das so schwer ist, ins Reich Gottes zu kommen für einen Reicher, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und dann antwortet Jesus diese Antwort, was menschlich gesehen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das heißt ja eigentlich so viel, nicht eigentlich, das heißt so viel. Bei Gott ist sogar möglich, dass dieses Kamel, wie auch immer, durch dieses Nadelöhr gequetscht werden kann. Das glaube ich persönlich total. Weil bei Gott ist nichts unmöglich. Kein Mensch kann sich das ewige Leben verdienen oder das von sich aus schaffen. Das wollte Jesus sagen. Egal, wie viel er zur Kirche kommt oder wie viel er spendet oder wie oft er betet, niemand. Aber was bei Gott, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und bei Gott ist es möglich, dass auch ein Reicher in sein Reich kommt. Bei Gott ist es möglich, dass jeder Mensch errettet werden kann. Und warum? Weil in Johannes 14, Vers 6, da steht, sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also Jesus ist der Weg zum Vater. Es ist möglich. Jesus hat für deine und meine Sünden bezahlt. Und wenn wir Jesus als Herrn annehmen, wenn wir an ihm glauben, dann nimmt er diese Sünden auf sich. Und dann, aber erst dann sind wir vor Gottes Augen gerecht. Und dann können wir auch zu Gott kommen. Das ist das Evangelium. Und dann sagt Petrus, dann geht's weiter. Dann sagt Petrus, hey Jesus, wir haben unser Zuhause verlassen und wir sind dir nachgefolgt. Ja, erwiderte Jesus, und ich versichere euch, wer Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, der wird es in diesem Leben vielfältig zurückbekommen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben erhalten. In einem der anderen Evangelien steht an der Stelle noch, wer auch sich selbst aufgegeben hat, also alles aufgegeben hat. Bei Jesus gibt's keine halbe Nachfolge. Das hat man gesehen bei dem reichen Mann. Er hat ihn nicht zurückgepfiffen. Mit Jesus kann man nicht einfach zu seinem Leben hinzuzufügen. Ich glaube ja von der Religion ein bisschen was. Von dem, die Weisheit finde ich eigentlich, Mensch, der Dalai Lama hat aber auch schöne Weisheiten. Von dem nehme ich das noch dazu. Dann, ich glaube von jedem ein bisschen. Nee, das geht nicht. Ganz oder gar nicht. Jesus ist einer, er ist Gott. Ganz oder gar nicht. Bei ihm gibt's keine halben Sachen. Und Nachfolge hat einen Preis. Da war Jesus schon immer ganz klar. Ich habe mir überlegt, als so die Stelle war, der Reiche sagt, ja, ich habe alles schon gehalten von Kindheit an. Und dann sagt Jesus, folge mir nach. Und dann an der Stelle wären doch in vielen Gemeinden, wer hier die Klaviermusik angegangen, und ein bisschen Gitarremusik im Hintergrund, ein bisschen seelisch, ein bisschen aufgepeppt. Dann kommt jemand ans Mikro und sagt, komm Mensch, er ruft dich. Und auch wenn du jetzt nicht ganzen Herzens bist, das kann noch werden. Und man berieselt, man bringt die Menschen irgendwie zu Entscheidungen. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht so die Entscheidung für Jesus getroffen hat unter sanfter Berieselungsmusik, wo man denkt, ja, ich kann ja gar nicht anders und außerdem alle um mich rum auch. Und man ist da irgendwie so, ihr wisst genau, was ich meine, die sowas schon erlebt haben, oder? So ist Jesus nicht. Jesus ist ganz klar, schon das erste Gebot heißt, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit ganzem Verstand. Da wird nichts ausgeschaltet und denkt, ich darf jetzt an nichts anders denken wie, Quatsch. Wir sollen ganz bewusst die Entscheidung treffen. In Lukas 14 steht der Preis der Nachfolge. Da ging eine Menschenmenge hinter Jesus, wurden immer mehr. Und anstatt dass Jesus gedacht hat, wow, so viele Anhänger, wow, ich habe die Massen hinter mir. Nee, er hat sich rumgedreht und dann hat er gesagt, Leute, wer mir nachfolgen will, der muss Vater und Mutter, Kinder, alles was er hat, hassen. Und damit mit Hass meint er darf sie nicht mehr lieben als mich. Ihr müsst bereit sein, euer Leben zu geben. Wer nicht mir nachfolgt und sein Kreuz auf sich nimmt, täglich, der kann nicht mein Jünger sein. Der kann nicht. Dann seid ihr nicht qualifiziert, das ist mein Standard. Und dann spricht er von dem Preis der Nachfolge, von dem Kostenüberschlagen. Da war Jesus ganz klar. Er hat gesagt, keiner baut ein Haus und überlegt vorher die Kosten nicht, dann baut das Fundament, baut den ersten Stock und dann merkt er, das Geld geht ihm aus. Das macht keiner. Und so soll es auch nicht sein mit der Nachfolge. Er will, dass wir unser Leben auch hingeben. Die Gnade, die war umsonst. Die Gnade ist umsonst, sie ist geschenkt, aber sie ist nicht billig. Und ich glaube, das wird in so vielen Strömungen und Dingen, da gibt's billige Gnade, sie ist nicht billig. Sie kostet was, sie ist teuer. Für jeden von uns, für jeden Einzelnen, der sagt, ich will diesem Jesus hinterhergehen, das kostet was. Wenn du nach Afghanistan möglicherweise zurückkommst, es kann wirklich dein Leben kosten, das weißt du. Es kann euer Leben kosten, weil ihr zu diesem Jesus gesagt habt, du bist mein Herr, uns geht's im Moment noch nicht so in Deutschland, wer weiß wie lange noch. Es kostet einen Preis und wer nicht gut überlegt, auch mit dem Verstand, auch mit dem Herzen, wer nicht gut überlegt, der kann wirklich nicht der Jünger sein, weil der steigt bei der ersten Schwierigkeit, steigt er schon aus. Es gilt genauso auch für euch Kinder. Wenn ihr schon die Entscheidung auch schon mal getroffen habt, ja Jesus, ich gehöre dir und ich will zu dir gehören, es hat einen Preis. Bist du bereit, dein Playmobil oder deine Spielsachen oder alles wirklich hinzugeben? Kannst du sagen, das ist mir alles nicht so wichtig wie du, Jesus. Die Beziehung zu dir ist mir wichtiger als alles andere. Und Jesus genau sagt in Lukas, genauso kann auch niemand mein Jünger sein als ohne alles für mich aufzugeben. Und das Kreuz auf sich zu nehmen. Kreuz. Das sieht zwar hier jetzt an der Wand dekomäßig schön aus, aber Kreuz heißt Tod. Kreuz heißt Sterben. Was stirbt denn täglich, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen? Unser Ego stirbt. Unsere eigenen Wünsche, vielleicht unsere Vorstellungen. Und ich glaube, das wollte auch Gott bei Abraham prüfen, als er zu ihm gesagt hat, opfere deinen Sohn Isaak. Er wollte prüfen, diesen Sohn, den Abraham sein ganzes Leben lang erwartet hat. Ich glaube, das war sein Ein und Alles. Und ich glaube, Gott wollte ihn prüfen, hat dieser Sohn diese Stellung von mir eingenommen? Und dann hat er die Prüfung aber sowas von bestanden, der Abraham. Er war bereit, weil in der Bibel steht, er hat Gott so geglaubt, dass er wusste, er hat mir den Sohn verheißen, er hat ihn mir gegeben und wenn er ihn mir jetzt nimmt, dann gibt er mir ihn halt wieder. Ich meine, es ist Gott. Er ist Gott über Leben und Tod und wenn er jetzt stirbt, dann wird er halt wieder lebendig. Er hat Gott geglaubt. Puh, das finde ich, oh, ich strecke mich auch aus nach so einem Glauben. Ich strecke mich zwar nicht aus nach diesen Prüfungen, doch ein Stück weit schon auch, weil ich weiß, dass in der Prüfung, und das ist auch mein Gebet, dass mein Gebet auch für euch, oder dass wir Gottes Kraft erleben. Ich meine, das lese mal, ich kriege immer diese Open Doors Nachrichten. Deswegen ist es möglich, dass Leute zusehen müssen, wie der Ehepartner oder da die Eltern sterben, geköpft werden, ohne dass dann Hass zurückbleibt. Nur so ist es möglich, weil sie Jesus nachfolgen, weil sie ihr Leben ganz Jesus gegeben haben. Nur so ist es möglich. Anders menschlich ist es doch gar nicht möglich. Da steigt man doch aus. Da steige ich aus hier in Deutschland, wenn ich sowas lese. Aber ich glaube, wenn bei uns die gleiche Verfolgung wäre, ich glaube, dann darauf, das glaube ich, weil das steht in der Bibel, dann bekommen wir diese Kraft, die notwendig ist. Und deswegen lässt Jesus auch diesen reichen Jüngling gehen und holt ihn nicht zurück. Weil es Jesus nicht um die Menschenmassen geht, es geht ihm um die Qualität. Ihm geht es um die Qualität von einem Jünger, der bereit ist, ihm zu folgen. Egal, was es kostet. Und wir haben das schon so oft gehört, ja, Jesus geht es um unser Herz. Er will der erste Platz haben. Er ist der Gott, der schon ganz früh gesagt hat, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin euer Gott und nur ich. Ich bin ein eifersüchtiger Gott, sagt er. Und bei dem jungen Mann, da war das Wichtigste im Leben sein Geld, sein Besitz. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht steht, kannst du was anderes einsetzen. Vielleicht ist dein Job oder deine Familie, deine Kinder, deine Eltern, dein Haustier, dein Aussehen, dein Erfolg, deine Intelligenz, dein Talent. Man könnte ewig so weitermachen. Oder es könnte sogar ein Dienst sein in der Gemeinde. Ich glaube, man weiß es ganz genau, was man so immer wieder höher schiebt. Und Jesus lässt eher einen Menschen gehen, als dass er sich mit weniger zufrieden gibt, als dass er sich von dem Standard, den er gesetzt hat, dass er von dem abrückt. Und das gilt auch für dich und für mich. Aber wenn wir entschieden sind, ihm zu folgen, dann kann er mit uns auch das machen, was er will. Dann sind wir wie der Ton, der formbar ist in seiner Hand. Das ist mein Gebet. Und da können wir ganz drauf vertrauen, Vater im Himmel, dass du der gute und barmherzige Gott bist. Du hast deinen Sohn ja gegeben aus Liebe, damit er uns freikauft. Denn wir sind teuer erkauft. Ich danke dir für jeden einzelnen Menschen hier. Du hast ihn teuer erkauft mit deinem Blut. Herr, und ich bete, dass wir zu solchen Nachfolgern werden, die, wenn sie anderen erzählen von deinem Evangelium, dass sie auch von den Kosten erzählen, was es heißt, Nachfolger zu sein. Dass es keine billige Gnade ist, sondern eine Gnade, die alles kostet, die das eigene Leben kostet. Herr, ich bete für die, die jetzt nicht so ganz genau wissen, Herr, ich bete, dass sie das wollen. Ich bete für das Herz, den Willen, um dir nachzufolgen. Und für die, die dir nachfolgen wollen, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, weil sie geschmeckt haben, weil sie dir eigentlich alles schulden. Herr, wir wollen zusammen beten. Ich bin entschieden. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Niemals zurück. Ob niemand mit mir geht, so will ich folgen. Niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. In Jesu Namen.